Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampel.
Ja, da ist er wieder. Hallo zusammen. Worum geht's denn heute?
Ekeler.
Dinge der anderen Art. Wie sie bei uns eben üblich sind. Naja, und Netflix heißt es. Ah, geht's auch. Mir geht's gut. Seien Sie unbesorgt. Zum Kräutertee hier im Studio gab's Junius Maywand mit Neon Experience im Deutschlandfunk Kultur. So, griff in den Kompressor Grampes Satzbaukasten. Aufgabe, kombiniere beliebigen Streamingdienst plus Omaspruch. Ne? Kommt raus. Netflix, bleibt bei deinen Leisten. Also sprich, Netflix macht doch Serien, weil es verwirrt mich tatsächlich. Ich verbinde Netflix mit Serie, das hat sich bei mir eingebrannt. Netflix und Kino hingegen, da fremde ich noch. Die Frage ist nur, wie lange? Denn Netflix will ein Kino kaufen, darf man gerade lesen, und zwar nicht irgendeines, sondern ein sehr berühmtes in Hollywood. Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion. Welches?
Das Egyptian Theater in Los Angeles, das ist ein legendäres Kino in Los Angeles. Das war das erste Uraufführungskino Hollywoods. Am 18. Oktober 1922 feierte dort der Stummfilm Robin Hood mit Douglas Fairbanks seine Weltpremiere. Und dieses ganze Gebäude ist entworfen anhand des Grabes von Tutanchamun durch einen Showman, Sid Grauman. Der hat noch das Chinese Theater in so einer Pagodenform in Hollywood entworfen. Also die ganze Architektur ist etwas übertrieben. Heute mehr Las Vegas als Hollywood. Wichtiger ist, heute ist da immer noch ein Kino drin. Seit den 80er Jahren besitzt es die American Kinemathek und damit mittlerweile ist das Gebäude restauriert und in den zwei kleineren Kinosälen werden heute Vorträge gehalten, Ausstellungen kuratiert, aber eben vor allem amerikanische Filmgeschichte gezeigt. Also dann doch eine sehr wichtige und auch hier sehr bekannte amerikanische Filmimmobilie.
Dennoch sucht der Mensch wie Inspektor Columbo nach einem Motiv, sprich nach dem Warum für eine Handlung. Also wie erklärt man sich den Schritt von Netflix, dieses Kino kaufen zu wollen?
Ich finde schon den Begriff kaufen etwas problematisch, weil die Branchenmagazine beziehen sich auf eine Quelle, die sagt, also diese Gespräche zwischen der Kinemathek und Netflix sind noch ganz am Anfang. Aber Netflix will mehrere Millionen dafür zahlen, um in der Woche seine Filme dort zu zeigen. Außerhalb der Woche möchte man am Wochenende der Kinemathek einfach das Gebäude weiterhin überlassen. Also man strebt eher eine Partnerschaft an. Die Kinemathek darf weiter autonom ihre Festivals veranstalten, ihre Ausstellungen. Und in der Woche will dann Netflix ihre Sachen zeigen, ob es jetzt die einige Kinofilme wie Roma zum Beispiel sind oder die neuen Produktionen, die auch schon in der Startrampe sind. Also von so einer feindlichen Übernahme, wie die Informationen jetzt zum Teil gedeutet werden, würde ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht sprechen.
Partnerschaftlich, das klingt geradezu freundlich, wenn nicht gar harmlos, was?
Ja, es ist ja im ersten Moment so eine Art Win-Win-Situation. Ich meine, die Kinemathek ist wie so viele kulturelle Einrichtungen in den USA eine Non-Profit-Organisation. Das heißt, die ganze finanzielle Grundausstattung ist nicht so toll. Mit den Netflix-Millionen wäre man ehrlich gesagt gesichert, das wäre ein Segen. Außerdem ist Ted Sarandos, der Chef für die Netflix-Inhalte im Vorstand der Kinemathek, und der würde sich da jetzt auch nicht irgendwie selber aufkaufen wollen. Ich finde aber ehrlich gesagt, dieser Deal ist auch so eine Art Appeasement-Politik von Netflix. Man ist ja immer noch im Streit mit der ganzen Filmbranche in Amerika und man will zeigen, ja, wir unterstützen ja damit hier auch die Cinemathek und den Hüter der amerikanischen Filmkultur. Nebenbei zeigen wir unsere Filme, was ja auch immer eine Forderung ist, zuletzt von Steven Spielberg, interessanterweise einer der beiden Säle in dem großen Kino, das jetzt aufgekauft werden soll, heißt Steven Spielberg Saal. Steven Spielberg hat sich ja beschwert, dass Netflix seine Filme nicht im Kino zeigt. Also man versucht sich jetzt hier irgendwie anzunähern und weg von dieser aggressiven Grundhaltung zu gehen.
Ja gut, Steven Spielberg kann ich jetzt auch in meinem Wohnzimmer nennen, aber hat das jetzt wirklich Einfluss darauf, dass die Filmbranche vielleicht auch ein bisschen Angst darauf hat, dass Netflix zu ihrem Totengräber wird?
Ja. Wir reden hier bei dieser ganzen Netflix-Debatte auch häufig um unbewusste Ängste und Projektionen dieser ganzen Filmszene. Und man muss sich fragen, was sehen die Studiobosse, wenn sie sich Netflix ansehen, wie in so einem Spiegel? Und sehen sie entweder die Vergangenheit oder irgendwie diese Zukunft, wo sie nicht rankommen? Und dazu muss man wissen, dass die goldene Zeit der Studios in den 30er, 20er Jahren, damals ist das Kino erbaut worden, ist, über das wir reden, damals konnten die Studios alles machen. Sie haben die Filme produziert, sie haben sie vertrieben, sie hatten ihre eigenen Kinoketten, wo sie sogar gezeigt haben. Bis 1948 der oberste Gerichtshof von Amerika ein Grundsatzurteil gesprochen hat und gesagt hat, nein, Kartellrecht ist verletzt, ihr müsst die Kinoketten abstoßen. Und jetzt sitzt man da 70 Jahre später und sieht Netflix. Und was macht Netflix? Netflix produziert seine Filme, vertreibt sie auf seinem Kanal und hat jetzt auch ein Kino. Ist das ein schlechter Treppenwitz der Geschichte? Wir dürfen das seit 70 Jahren nicht machen und Netflix darf das. Also hier spielen sich schon so interessante auch Querverbindungen zur Filmgeschichte auf. Ich glaube aber, dass Netflix nicht die große Bedrohung ist. Wir werden weiterhin sehen, wie sich das entwickeln wird. Es ist schon ein interessanter, ja, entweder Totentanz oder Hochzeitstanz, die beiden da machen seit einer gewissen Zeit. Aber es ist schon ein schönes Bild, dass sie sich jetzt das Egyptian Theater kaufen wollen. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt nett. Aber wie gesagt, noch gibt es keine Totenmesser aufs Kino und Netflix ist schon gar nicht das Ende des Kinos.
Ja, vielen Dank, Patrick Wilinski. Und vielleicht als Inspiration für zu Hause, Steven Spielberg Saal. No?
Ja.
Danke.
Bitte.
Ladies and gentlemen, I give to you the Hottentot Venus.
Ja, Hottentotten-Venus war da zu hören. Hottentotten-Venus, kaum hat man es gesagt, da hat man eigentlich auch schon wieder vieles an Unheil reproduziert. Hottentotten-Venus ist der Name, der Sarah Bartman verpasst worden ist. Und zwar von denen, die sie vorgeführt haben. Ich denke, es ist nicht untertrieben zu sagen, Sarah Bartman wurde zum Freak gemacht, zu einem schwarzen, exotischen Ausstellungsstück in London und in der englischen Provinz und in Paris. Anfang des 19. Jahrhunderts ist das gewesen. Ausstellungsstück leider auch gleich im doppelten Sinne, nämlich einmal zu Lebzeiten. Da ist sie zum Beispiel im Käfig vorgeführt worden und auch nackt. Besonderes Interesse bestand an ihrem Hintern und an ihrem Geschlechtsteil. Und das führt zum Ausstellungsstück. Nach Lebzeiten, nach ihrem Tod, ist sie seziert worden in Frankreich. Ihr Geschlechtsteil, ihr Gehirn und ihr Skelett sind dann konserviert worden. Und diese konservierten Teile waren eben wiederum Ausstellungsstücke. Und dann hat es satte 187 Jahre gedauert, bis ihre Überreste dahin überführt worden sind, woher sie kommt. Südafrika nämlich. Dazu war aber auch einiges drängen nötig, zum Beispiel von Nelson Mandela. Bartmans Geschichte, das ist eine sehr krasse, die ist unter anderem schon verfilmt worden. Da haben Sie gerade einen O-Ton gehört aus dem Film Black Venus. Und ich habe über ein Theaterstück gesprochen, das Bartmans Leben auf die Bühne bringt. Ja, kann das eigentlich gelingen, ohne Klischees und Vorführungen zu reproduzieren? Martin Ambara aus Kamerun ist der Regisseur. Bonjour.
Bonjour, Monsieur.
Nachtkritik.de hat über sie geschrieben, er hätte sich mit bequemen, konformistischen und allgemein verständlichen Arbeiten abfinden können, doch er will keine geebneten Wege, er will einen Stolperpfad, auf dem er sich neu erfinden kann. Ist das eine Interpretation, mit der Sie leben können und wie sind Sie derzufolge auf den Sarah Bartman-Pfad gekommen? Wie sind Sie auf Ihre Geschichte gestoßen?
Also
ich habe Sarah Bartman dadurch kennengelernt, weil ich in Frankfurt am Main eine Aufführung hatte und dort habe ich einen Text gelesen. Der nannte sich Les Blagues Django, also die Witze Django. Da ging es unter anderem um das Blackfacing, also wenn weiße Schauspieler sich schwarz angemalt haben früher. Und da hat mich eine junge Frau aus dem Guyan darauf aufmerksam gemacht, dass es eben Sarah Bartman gab. Und die kannte ich eigentlich nur unter diesem Namen Hottentotten-Venus. Und mir ist dann klar geworden in der Diskussionsrunde, dass ich ein Afrikaner bin, der über 40 ist und überhaupt keine Ahnung von meiner eigenen Geschichte hatte, überhaupt keine Ahnung hatte, wer diese Sarah Bartman wirklich war. Und dann habe ich mich mit ihr auseinandergesetzt und wollte unbedingt ihre Geschichte auf eine Theaterbühne bringen.
Wie ist das zu erklären, dass Sie keine Ahnung von dieser Geschichte hatten?
Das erklärt sich ganz einfach durch unsere Bildung, die wir in Afrika und vor allen Dingen in Kamerun genießen, in Anführungszeichen. Wir lernen sehr viel über Frankreich, wir lernen sehr viel über Europa, wir lernen eigentlich nichts über die Sklaverei, wir lernen eigentlich nichts über unsere koloniale Vergangenheit. Irgendwann in der 9. Klasse gab es da vielleicht mal ganz kurz etwas im Unterricht, das könnte man in 5 Sätzen zusammenfassen. Und dadurch wissen wir nichts über unsere eigene Kolonialgeschichte. Erst wenn man dann zur Universität geht und sich selber für gewisse Dinge interessiert, dann durch ein persönliches Interesse kann man sich mit solchen Fragen auseinandersetzen. Aber es muss noch sehr viel Gedächtnisarbeit geleistet werden, wenn es darum geht, die Geschichte der Sklaverei und der Kolonialisierung aufzuarbeiten.
Als ich das erste Mal von dieser Geschichte gelesen habe, daran erinnere ich mich noch ganz gut und das ist auch gar nicht Ewigkeiten her, das muss innerhalb der vergangenen 2 Jahre irgendwann gewesen sein, da hatte ich tatsächlich einen Albtraum von dieser Geschichte. Ich habe eine Frau im Käfig gesehen in meinem Traum und ein blutiges Sitz Zier-Messer. Wie ging es Ihnen dabei?
Oui, la figure de Sarah.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Sarah Bartmann, das erinnert mich in erster Linie an einen Horrorfilm. Bloß ein Horrorfilm, der sich wirklich in einem gewissen Alltag abgespielt hat. Diese Frau ist mit 20 Jahren nach Europa verschleppt worden und ausgestellt worden. Sie wurde in einem Käfig gehalten. Es gab eine gute Regie darum, eine interessante Inszenierung um sie herum. Und selbst nach ihrem Tod in Frankreich hat man sie nicht in Frieden gelassen. Man hat ihr Skelett aufbewahrt, man hat sie regelrecht ausgeweidet, ihre Genitalien in ein Glas gestopft. Das wurde ausgestellt im Musée de l'Homme, im Trocadéro, weit vom Eiffelturm. Und bis 1972 konnte man diese Ausstellung dort noch sehen. Und erst dann hat man sie sozusagen in den Keller verbannt. Aber es war wirklich erst im Jahr 2002, wo man dann endlich damit aufgehört hat. Und wir Afrikaner, wir glauben ja an das Unsichtbare, wir glauben ja an die Seele und dass die Seele in Frieden ruhen muss. Und diesen Seelenfrieden hat sie eigentlich erst im Jahre 2002 erfahren.
Nun steht sie ja quasi sinnbildlich für eine Zurschaustellung von Afrikanern, von Schwarzen als so eine Art exotische Zirkustiere. Und da war mein erster Gedanke mit Blick auf ihre Inszenierung jetzt, wenn man die Geschichte auf die Bühne bringt, dann besteht doch die Gefahr, dass diese Zurschaustellung sich wiederholt. Wie wollen Sie damit umgehen?
Nun, es geht bei dieser Geschichte von Sarah Bartmann natürlich um das Verhältnis, was die Europäer damals zu Afrika hatten. Das ist die Zeit der großen Kolonialausstellungen, wo die Europäer beweisen wollten, dass alle Afrikaner wilde sind und Barbaren. Das hat letztendlich dem Rassismus Vorschub geleistet. Und natürlich müssen wir die Geschichte neu schreiben. Wir müssen etwas da entgegensetzen. Und deswegen geht es gar nicht darum, das noch einmal neu nur alles aufzuzeigen. Und ich bleibe auch nicht bei der Figur von Sarah Bartmann, sondern ich sehe sie symbolhaft für Frauen, die vergewaltigt worden sind, für Frauen, denen man Gewalt angetan hat, ganz egal, welcher Nationalität und welcher Ethnie sie angehört haben. Und insofern widme ich das eine Hommage an die Frauen, die auch noch heute verfolgt werden, wie beispielsweise im Kongo. Und ich habe bei meiner Recherche eben sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich jetzt nicht nur eine Art Mitleid für Sarah Bartmann empfinde, sondern dass sie universell für eine Frauenfigur steht und nicht nur für eine afrikanische Frau.
Il n'est pas question pour moi ici de l'enfermer comme étant une figure exclusivement africaine.
Aber vielleicht doch noch ein bisschen konkreter, wie können wir uns das auf der Bühne vorstellen? Und Sie sind ja aufgerufen, mit der Geschichte umzugehen und auch mit den Bildern der Geschichte. Diese Bilder implizieren eben Ausstellungen im Käfig zum Beispiel oder seziert werden. Ein sezierter Körper, der dann in Einzelteilen verteilt wird. Also das sind ja nun mal auch Bilder der Geschichte. Wie gehen Sie mit denen um?
Ich habe in erster Linie auch mit einem Videokünstler zusammengearbeitet und wir haben die Bilder, die man überall gefunden hat, zum Beispiel bei Google Archivbilder, die Zeichnung, die es über Sarah Bartmann gab, die haben wir dann künstlerisch und ästhetisch noch einmal bearbeitet, sodass es jetzt nicht nur reine Schockbilder von Sarah Bartmann sind. Dabei wollten wir natürlich diese Bilder übereinander stellen sozusagen und ausstellen in gewisser Weise. Es ging uns jetzt aber nicht darum, wieder reine Horrorbilder zu reproduzieren. Das war nicht die Absicht. Und darüber hinaus müssen Sie sich es sehr vorstellen, dass eben Texte rezitiert werden, dass es natürlich auch Schauspieler gibt auf der Bühne. Es gibt eine Choreografie. Und wir spielen mit gewissen Klischees. Wir spielen zum Beispiel mit dem Klischee einer südafrikanischen Frau wie Sarah Bartmann, die sehr typisch war für eine Frau aus dem Süden Afrikas. Also beispielsweise hatte sie nun einen etwas ausgeprägteren Hintern. Aber das sind Klischees eben, mit denen wir spielen, Etiketten. Und da haben wir beispielsweise eben auch mit seinem Etikett gespielt, dass wir versuchen, Afrikanerinnen auch so darzustellen und Afrikaner wie so eine Mischung aus Mann und Affe, was ja gewissen Vorurteilen und Klischees der Europäer damals entsprochen hat. Und all das soll dazu führen, dass man diesen gewissen Wahnsinn und diese gewisse Verrücktheit eben auch spürt. Das soll dem Zuschauer auch so zugemutet werden.
Ja, ich versuche mir gerade das vorzustellen und komme eigentlich zurück auf eine vorherige Frage, nämlich ob das nicht auch eine Reproduktion alter Bilder ist. Also worin unterscheidet sich das, was Sie auf der Bühne machen, worin unterscheidet sich das denn in der Reproduktion alter Bilder?
C'est une s'il faut reparler de la reproduction, c'est une
Also wenn wir jetzt schon noch einmal über die Reproduzierbarkeit oder die Reproduktion reden müssen, dann müssen wir einfach davon ausgehen, das war ja eine total verfremdete Realität, eine total absurde Realität. Und allein diese Idee, dass die Wissenschaftler damals hatten, dass es so eine Art Kombination aus Mensch und Affe gab, die den Afrikaner letztendlich charakterisiert, das ist ja auch eine wissenschaftliche Absurdität. Und mit dieser wissenschaftlichen Absurdität möchten wir 2019, nach allem, was wir heute wissen, natürlich auch den Zuschauer konfrontieren. Also es ist eine Art von ästhetischer Reproduktion. Es ist keine realistische Reproduktion der alten Klischees. Es geht wirklich nicht darum, dieses Klischee des sozusagen Menschenaffen noch einmal darzustellen, sondern wir möchten eine Diskussion öffnen, die jetzt im Jahr 2019 stattfindet, weil eben viele dieser Klischees, viele dieser Etiketten, die man Afrikanern übergestülpt hat, ja im Unterbewusstsein von vielen Menschen nach wie vor weiterleben und letztendlich auch nach wie vor eine Quelle von Rassismus sind.
Eben deswegen finde ich die Frage auch sehr interessant, inwiefern die Verarbeitung dieser Geschichte eben zum Beispiel Bilder auch reproduziert und Klischees aufrechterhalten kann. Also es gab ja schon einige Verarbeitungen der Geschichte, eben schon den angesprochenen Black Venus, den Film, der kommt aus Frankreich. Ich würde gern zum Ende aber auf eine andere Frage zurückkehren. Sie haben am Anfang gesagt, also jedenfalls sinngemäß, hey, verdammt nochmal, ich bin Afrikaner, ich bin 40 Jahre alt und ich wusste überhaupt nichts über die Geschichte dieser Frau und erfahre erst so spät davon. Welchen Stellenwert hat denn Bartmanns Geschichte heutzutage in Afrika?
Also letztendlich weiß man sehr wenig über sie bis heute. Und wir haben dieses Stück ja schon vor 3 Jahren im Kamerun aufgeführt, weil es ein Stück ist, was man in verschiedensten Etappen inszeniert hat. Und wir haben damals sehr viele Lehrer eingeladen, wir haben Universitätsprofessoren eingeladen, wir haben Gelehrte eingeladen, wir haben Künstler eingeladen, die regelmäßig in Europa spielen, und sie alle waren total überrascht. Sie wussten nichts über Sarah Bartmann. Sie hatten zum ersten Mal irgendwie mitbekommen, dass diese sogenannte Hottentotten-Venus und Sarah Bartmann ein und dieselbe Person sind. Aber was ihre wahre Geschichte war, die haben sie eigentlich ignoriert. Und wie gesagt, sie hatten sehr, sehr wenig Kenntnis davon. Und das hängt mit dem zusammen, was ich bereits erwähnt habe, mit der Bildung, mit unserer Schulbildung. Und die gesamte Kolonialgeschichte und die gesamte Geschichte der Sklaverei wird einfach nicht aufgearbeitet. Selbst für Universitätsprofessoren ist es so, dass sie die historischen Fakten nach wie vor ignorieren, als sei das immer noch ein Tabu. Und unsere Aufführung von diesem Stück vor 3 Jahren hat erst dann sozusagen Recherchen ausgelöst. Erst dann haben sich Universitätsprofessoren, Künstler mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Und genau vor einer Woche habe ich jetzt im Kamerun an einer Diskussion mit Journalisten, mit Universitätsprofessoren und Künstlern teilgenommen, wo wir auch wieder darüber geredet haben, warum diese Geschichte von Sarah Bartmann bisher so wenig bekannt ist und erst jetzt sozusagen anfängt, ein wenig aufgearbeitet zu werden. Und das ist auf jeden Fall der Fall für den Kamerun. Da kenne ich mich gut aus. Vielleicht ist es in einem Land wie Südafrika eine Geschichte, die ein wenig bekannt
ist.
Merci.
Merci beaucoup, Monsieur.
Merci beaucoup.
Merci.
Ja, und falls auch Sie über diese Geschichte mehr wissen möchten und sich das Theaterstück angucken wollen und zufälligerweise in Mülheim an der Ruhr unterwegs sind, dann können Sie da die Deutschlandpremiere sehen im Ringlockschuppen, die Deutschlandpremiere von Satie Bartmann, Une Histoire, Une Vie. Heute um 20 Uhr ist die Premiere.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat Heike Bredul für Sie.
Die Berliner Volksbühne bekommt nach 2 turbulenten Jahren wieder ein festes Schauspielensemble. Ab der nächsten Spielzeit sollen 17 Darsteller dazugehören, darunter Schauspielerin Jella Haase. Das kündigte Intendant Klaus Dörr an, der das Theater bis 2021 als Intendant leitet. Susanne Burkhardt.
Schauspieldirektor an der Berliner Volksbühne wird der isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson. Hausregisseurin wird Lucia Bieler. Sie will in ihren Arbeiten besonders auf feministische Themen setzen. Daneben inszenieren in der kommenden Spielzeit renommierte Regisseurinnen wie Claudia Bauer, Kai Voges, David Marton und Stefan Pucher bis zu 1 Dutzend Neuproduktionen. Fortgesetzt wird die Zusammenarbeit mit den Choreografinnen Constanza Makras und Sascha Walz. Auffallend am neuen Programm ist die strukturelle Neuaufstellung mit vor allem jungen und weiblichen Personal. Unter dem Leitmotiv der neuen Spielzeit Geschichtsmaschine befasst sich die Volksbühne unter anderem mit aktuellen Themen wie Postkolonialismus, Identitätspolitik und Rassismus.
Die Volksbühne, eines der Traditionstheater in Berlin, hat eine schwierige Zeit hinter sich. Nachdem Theatermacher Frank Castorf das Haus ein Vierteljahrhundert geleitet hatte, übernahm der belgische Kurator Chris Derkon. Nach nicht mal einer Spielzeit gab der aber wegen massiver Proteste aus der Kulturszene auf. Die Suche nach einer Nachfolge läuft noch. Der Historiker Michael Wolfson kritisiert, dass Anfang April zwei Bilder des Malers Emil Nolde aus dem Bundeskanzleramt entfernt wurden. Im Deutschlandfunk bezeichnet er das als eine bequeme Art, sich dem Thema zu entziehen. Der Hamburger Bahnhof zeigt aktuell eine Ausstellung zu Nolde, die auch thematisiert, dass Nolde Antisemit war. Der jüdische Historiker Wolfson fordert ein Bekenntnis zur Gebrochenheit deutscher Geschichte.
Die Gebrochenheit von großen Künstlern oder großen Denkern, Luther, Wagner, Nolde und viele andere, das ist genau das, was notwendig ist, wenn man eben nicht den Einheitsbrei präsentieren will und zeigen will, der Mensch ist nicht perfekt und wir müssen aufpassen.
Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat in Mexiko ein Kunstwerk vorgestellt, mit dem er an 43 verschwundene Studenten erinnern will. Die jungen Menschen wurden vor rund 5 Jahren auf dem Weg zu einem Protest verschleppt und vermutlich ermordet. Bei der Ausstellungseröffnung sagte der Künstler:
Regierungen versuchen, die Wahrheit zu vertuschen. Viele Eltern der verschwundenen Studenten sind Bauern. Ein großer Teil der Drogen, die in den USA verkauft werden, stammen aus ihrer Region. Die Tragödie, die sich dort abgespielt hat, betrifft nicht nur sie, sondern die globale Politik. Niemand kann sagen, das ist nicht unser Problem.
Ai Weiwei setzte aus rund 1 Million Legosteinen bunte Porträts der Studenten im Pop-Art-Stil zusammen.
Und hallo, Karen Fromm.
Ja, hallo, guten Tag.
Mit der ich jetzt über den World Press Photo Award sprechen darf. Das ist der weltweit größte und renommierteste Wettbewerb für Pressefotografie. Hier nochmal die erschlagene Dimension. 4.700 Fotografen aus 129 Ländern haben sich in diesem Jahr beteiligt. Und die Gewinner sind gestern auf einer Gala bekannt gegeben worden. Das ist natürlich ein klarer Pflichttermin für Karen Fromm, Professorin für Fotojournalismus und Dokumentarfotografie. Frau Fromm, das Pressefoto des Jahres zeigt Jana aus Honduras, die weint. Was ist los auf diesem mir das Herz zerreißende Bild?
Das Mädchen ist mit seiner Mutter auf der Flucht und ist von US-Grenzern, sind sie und die Mutter sozusagen gestellt worden und dann sollen sie getrennt werden. Und das ist eine Geschichte gewesen, das hat es ganz viel gegeben, dass Kinder von ihren Eltern in dieser Situation getrennt wurden. Und diese Thematik spricht das Bild im Prinzip an.
Ist es ein würdiges Gewinnerbild?
Ich hätte mir ein anderes tatsächlich gewünscht. Das Bild funktioniert für mich auf eine bestimmte Art. Es ist ein Bild, was wir in der Art auch ganz, ganz häufig schon gesehen haben. In dem Fall hat es sogar eine bestimmte Wirksamkeit entfaltet, weil tatsächlich später dieses Gesetz zurückgenommen worden ist und sehr viel weniger Kinder getrennt wurden. Was mich aber an dem Bild stört oder weswegen ich mir ein anderes gewünscht hätte, ist der Umstand, dass es ganz stark einer bestimmten Art von Bildsprache entspricht, einer bestimmten Typologie von Bildern. Wir können an das Bild von Nick Uth aus dem Vietnamkrieg denken, das Mädchen Kim Phuc. Wir können an Aylan Kurdi denken. Es gibt ganz, ganz viele Bilder, die Konflikte oder Krisen anhand von leidenden Kindern zeigen. Und das ist für mich ein Muster, was so universell verbreitet ist, was dadurch ganz stark gar nicht mehr dem individuellen Konflikt zu entsprechen scheint und besonders über Empathie und Emotionalisierung wirkt. Und genau das finde ich ist aber ein Problem, weil es manchmal die viel, sehr viel komplexeren sozialen und politischen Zusammenhänge, die im Hintergrund von diesen Konflikten stehen, die sie bedingen, erzeugen, letztendlich überlagert. Und das finde ich ein bisschen schwierig daran.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Kategorien. Was erzählt denn dieser Jahrgang über die Welt, in der wir leben? Also so die erste Schnellsichtung kam mir jetzt nicht gerade unterkomplex vor, dieser Bilder.
Nee, das würde ich auch sagen. Also ich würde auch sagen, es ist eine wahnsinnig große Bandbreite an Konflikten und Themen der Welt, dass man sozusagen eine Annäherung hat an bestimmte Themen, die das letzte Jahr bestimmt haben und natürlich auch darüber hinaus, also nicht nur bezogen auf das letzte Jahr.
Migration ist ja ein sehr großes Thema. Was sticht da für Sie heraus noch an Bildern?
Also man sieht, dass Migration ein sehr großes Thema war, was die Jury auch stark in den Fokus gerückt hat, weil das Bild von John Moore erzählt zum Beispiel darüber, aber auch die Geschichte von Peter Ten Hogan, der ja die World Press Photo Story des Jahres gewonnen hat mit dem ersten Preis. Das ist eine ganz neue Kategorie. Auch die fokussiert dieses Thema Flucht in ganz anderer Form als John Moore, der das in diesem einzelnen Bild anhand des weinenden Mädchens macht. Aber auch hier sehen wir, das ist ein zentrales Thema.
Welche Macht liegt denn in diesen Bildern? Sie haben es ja schon angedeutet. Haben die wirklich so viel Macht, dass man sagen kann, die beeinflussen sogar die Handlung von Donald Trump?
Ich würde sagen, das ist das, was wir uns immer wünschen, wo es manchmal auch Bilder gibt, die sozusagen eine spezifische Geschichte haben, wo sich eine starke öffentliche Aufmerksamkeit geregt hat, sodass bestimmte politische Dinge angestoßen wurden. Ich würde aber denken, das ist ja das, was verbunden wird mit dieser Vorstellung der Macht der Bilder. Es sind nie die Bilder alleine und wir tun einen großen Fehler, wenn wir die Bilder von dem loskoppeln, dass sie immer in Politisierung, politische Prozesse, Bildpolitiken eingebunden sind. Und es dadurch immer viel mehr ist das Bild. Das Bild alleine kann das gar nicht.
Die fotojournalistische Fotografie, wenn wir zusammenfassen, befindet sich der Qualität der Bilder in diesem Jahr nach in was für einem Zustand? Was würden Sie sagen?
Also ich würde sagen, der Qualität der Bilder nach das, was technisch machbar ist, was technisch gezeigt wird, wie mit Licht umgegangen wird, ist es extrem gut und sehr, sehr überzeugend. Was ich schade daran finde, ist, dass wir insgesamt in einer massiven Debatte dessen sind, wie entwickelt sich der Journalismus weiter, was bedeutet Fotojournalismus weiterentwickelt zu visuellem Journalismus, anderen Erzählformen, Multimedia. Und da, finde ich, sind wir sehr in einem traditionellen Muster verhaftet und sehen, ähnlich wie ich das bei dem Bild von John Moore festgemacht hatte, bestimmte Bildmuster, Ikonografien, die wir eigentlich ganz, ganz stark schon kennen über lange Zeit. Und das ist für mich ein Punkt, der letztendlich auch mit dem verknüpft ist, dass wir ganz viel immer über eine Krise des Journalismus reden und sagen, wie können Bilder wirksam werden? Wie ist es um journalistische Glaubwürdigkeit bestellt? Und ich glaube, wenn wir immer weiter dieselben Bildmuster zeigen, kommen wir auf diesem Weg gar nicht vorwärts. Und dass es so ein Interesse gibt, sich mit der Weiterentwicklung und neuen Formen zu beschäftigen, sieht man auch bei World Press Photo ganz stark, weil es gibt so ein Rahmenprogramm, das heute begonnen hat. Und da gibt es sehr, sehr viele Panels, Diskussionen zu den Themen. Wie geht es weiter? Was sind neue Formen des Erzählens? Und ich würde mir wünschen, dass man das noch stärker auch in den ausgewählten Preisträgerbildern sieht. Das deutet sich in manchen Geschichten an, aber ich würde mir sehr viel mehr eine breitere Form von visuellen Bildsprachen und Annäherungen wünschen, als das momentan sichtbar wird.
Der World Press Photo Award ist verliehen worden. Ich habe mit Karin Fromm drüber gesprochen, unter anderem über das Gewinnerbild, über das sie sagt, nur emotionalisieren, das ist zu wenig. Danke, Frau Fromm. Konrad, das ist die Komposition mit vorgefundenem Tonmaterial. Am 12.04. erscheint eine Platte mit zwei sehr wichtigen Stücken von ihm. Musik Promenade und Unheimlich schön finden Sie da wieder. Beide von Anfang der 70er Jahre. Wollen wir natürlich nicht nur darüber quatschen, sondern auch was hören. Aber bis jetzt jemand redet, dauert es noch einen kleinen Moment.
Wenn wir unterwegs waren und spazieren gingen, ich bin gegangen und er hat sich dann hingesetzt und hat zugehört, hat beobachtet. Das könnte Stunden dauern.
Brunhild Ferrari hat ihren Mann Luc 1957 kennengelernt und bis zu seinem Tod 2005 durchs Leben begleitet. Auch sie hat mit Field Recordings gearbeitet und kennt die veränderte Wahrnehmung, wenn man der Welt zuhört.
Als ich es zum ersten Mal gehört habe, hat es mich sehr amüsiert, weil ich die meisten Klänge schon kannte, aber nicht in dieser Weise in Begegnung gebracht.
Musikpromenade von 1970 ist ein akustischer Spaziergang durch Luc Ferraris Archiv. Viele Aufnahmen darin waren bereits 8 Jahre zuvor entstanden. Für eine mehrteilige Fernsehdoku hatte Ferrari den Regisseur Jacques Brissot an verschiedene Orte in Europa begleitet, als Tonmann. Der Komponist von Musik Konkret, also Kompositionen aus Geräuschen und Klängen von Tonbändern, war mit Aufnahmetechnik bestens vertraut. Einige dieser Aufnahmen hatte Ferrari sogar schon 1963 bei seinem Stück »Heterozygote« verwendet. Das hatte prompt zum Zerwürfnis mit dem Begründer der Musik Konkret, Pierre Schaeffer, geführt. Für Schaeffer stand die Analyse von Geräuschen und deren Verfremdung im Vordergrund. Er bezeichnete Ferraris Komposition herablassend als anekdotisch.
Und daraufhin hat sich dann Luc gesagt, ja, Es ist anekdotisch. Und er hat dann einen Teil seiner Musik anekdotische Musik genannt, weil das alles Beobachtungen waren, die er machen konnte innerhalb der Gesellschaft, die ihn sehr interessiert hat. Die gesellschaftlichen Probleme, die Natur, was einen umgeben kann. Ne?
Oft erkannte Ferrari das Potenzial für ein Stück aus der Situation heraus, etwa 1971 in einem Radiostudio des Südwestfunks in Baden-Baden. Als die Assistentin Ilse Mengel dort mehrfach Sachen unheimlich schön fand, ließ er sie die beiden Worte auf sein Kommando immer wieder in ein Mikrofon sprechen. Zwei weitere Mikrofone nahmen dabei ihr Atmen auf.
Unheimlich schön. Unheimlich schön.
Mit dem 15-minütigen Experiment wollte Ferrari herausfinden, wie eine junge Frau atmet, wenn sie an etwas anderes denkt. Mengels Atmen in dem Stück erinnert daran, einer schlafenden Person zuzuhören. Auch dabei bleibt der eigentliche Charakter eines Menschen im Unklaren. Und doch ist es eine höchst persönliche Begegnung. Ferrari liebte Begegnungen aller Art, aber besonders faszinierten ihn Frauen. Das war schon in seiner Kindheit so. Er wuchs mit drei Schwestern und seiner Mutter auf.
Er hat seine Schwestern sehr beobachtet, wollte immer von ihnen lernen. Und dadurch sind dann auch bestimmte Beziehungen entstanden, die man empfinden konnte. Und das hat ihm auch gefallen, denn es gab dann auch wieder Begegnungen, die einen dann gegenseitig bereichert haben.
Das Umsetzen von ganz unterschiedlichen Begegnungen in Klangkunst hat Luc Ferrari zu seinem Markenzeichen gemacht. Er hat die Musikalität von Geräuschen und ihre Sinnlichkeit erkannt und sie mit Geschick und Gefühl in seine Werke integriert. Meist wirken sie leicht und erzählerisch, aber so gut wie immer sind sie
unheimlich schön.
Und in diesem Sinne danke Paul Paulun für diesen Beitrag.